So, also unser nächster Vortrag heute, Amadeus Alpha. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute ein bisschen was über Batman zu erzählen. Das ist natürlich immer ein interessantes Thema, also viel Spaß.
Dankeschön. Ja, WLAN-Meshing für Einsteiger ist das Thema. Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Also der Vortrag soll euch so ein bisschen zeigen, was kann man da alles machen, wenn man WLAN vermeshen möchte und wie kann ich sowas zu Hause aufbauen, was brauche ich dafür eigentlich. Und das Ganze natürlich unter der Flagge von Freifunk Chemnitz, wo ich quasi mit im Vorstand bin und wir machen WLAN in Chemnitz und setzen auf die Technologien, die wir jetzt hier quasi mal uns anschauen wollen, nämlich Batman zum großen Teil. Und da werde ich euch dann ein bisschen was erzählen, auch noch über Freifunk, wie das dort so eingesetzt wird, wie das skaliert. Und ja, dann habt ihr sicher auch noch ein paar Fragen am Ende. Ganz kurz zum Historischen. Also ich denke mal, die meisten von euch haben zumindest schon mal was gehört von Batman als Routing-Protokoll. Die Entwicklung begann ungefähr 2007, weil man festgestellt hat, irgendwie ist das mit dem OLSR zwar nett, aber man möchte vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität. Und deshalb wurde da ein erster Prototyp implementiert, erstmal nur im User Space. Interessanterweise habe ich mir sagen lassen von den Batman-Entwicklern, wo einige auch hier im Vortrag sitzen, da muss ich aufpassen, was ich erzähle, die haben also hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen sozusagen angefangen, das erstmal in dem User Space prototypisch zu implementieren. Und einer der Hauptentwickler, also Simon Wunderlich, wie gesagt, TU Chemnitz habe ich mal hingeschrieben, der auch heute da ist, dann den Marek Lindner und auch noch viele andere und natürlich auch die Freifunk-Community. Vielleicht Elektra, hat vielleicht schon jemand gehört, das ist so ein Begriff in der Freifunkwelt. Und die aktuelle Version, die wir jetzt haben, ist die Version 2014.1, frisch am Donnerstag erschienen, habe ich auf der Mailingliste gelesen. Also man sieht, da ist hier richtig Entwicklung dahinter und da tauschen sich Leute aus und das ist also jetzt nicht irgendwie eine veraltete Implementierung, die jetzt irgendwie schon Jahre niemand mehr gepflegt hat, sondern da ist richtig Neuentwicklung dahinter. Die Problemstellung an sich ist ja eigentlich, dass wir irgendwie WLAN haben wollen. Und zwar nicht nur an einem Punkt, wie zum Beispiel auf dem schönen Bild zu sehen ist, im Erdgeschoss, wo eben der DSL-Zugang steht, sondern wir wollen vielleicht auch eine Etage drüber noch WLAN haben. Oder wir wollen WLAN im Garten haben. Da haben wir auch jemanden, der so ein kleines Gartenhäuschen hat, da nicht weit von seinem Haus entfernt. Und der möchte da eben WLAN haben und hat sich dann eine Richtfunkstrecke gebaut mit Freifunk. Dann gibt es Leute, die ihre Häuser damit ausstatten wollen. Wir haben halt Kontakt zu einem Investor in Chemnitz, der hier einige Häuser aufkauft und dort die Wohnungen vermietet und da Internet anbieten möchte. Und der sagt dann eben, okay, ich nehme das in den Grundbetrag, einfach in die Nebenkosten mit auf und dafür gibt es halt zu jeder Wohnung WLAN dazu. Ist ein nettes Konzept, vor allem wenn man überlegt, Chemnitz hat sehr viele Studenten und manche davon sind vielleicht auch nur hier, um ein Praktikum zu machen und die wollen sich da keinen 2 Jahre lang laufenden DSL-Anschluss holen. Und ist das natürlich ein super Argument, in solchen Wohnungen einfach Internet mit anzubieten. Dann gibt es auch jede Menge Firmen, die da das Problem haben, dass sie eben mehrere Standorte haben oder dass sie ein Besuchernetzwerk brauchen. Jeder kann sich überlegen, wenn man einen Kunden im Haus hat und dann den irgendwie Netzwerk bereitstellen möchte, ist das immer so ein heikles Thema. Es läuft parallel jetzt von Heinlein, habe ich gesehen, in einem Vortrag zu IT-Vertrauen. Also man weiß immer nicht so genau, möchte man die jetzt in seinen Firmenladen lassen oder lieber nicht. Und da bietet sich halt Freifunk an, weil es einfach, ich sage jetzt mal, auch wenn das ein Marketingbegriff ist, halt eine Appliance ist, die man halt hinstellt. Und dann funktioniert das eben und ist separiert von dem Rest des Netzwerks, auch sicherheitstechnisch. Dann Hochschulen und Unis. sind noch ein bisschen zögerlich, was daran liegt, dass das DFN als ja, deutsches Forschungsnetz einfach einen geschlossenen Nutzerkreis als Bedingung voraussetzt. Das heißt, da kann man nicht einfach das WLAN für alle offen machen. Deswegen gibt es da ja auch dieses schöne EDU-Room, wo man sich dann mit seinem zentralen Uni-Account einloggt. Und wir sind aber jetzt gerade dabei, mit der TU Chemnitz vielleicht zu einer Lösung zu kommen, wo man trotzdem in allen Unis, in allen Uni-Gebäuden hier Freifunk zur Verfügung stellen könnte, als alternativen Zugang. Dann als letzten Punkt hier in diesem ersten Stichpunkt habe ich jetzt mal eine kleine Auflistung gemacht von verschiedenen Lokalitäten, wo halt Leute irgendwie warten, also oder sich betätigen. Zum Beispiel in einem Restaurant oder bei Friseuren, da sitzt man halt rum und statt da eben die neueste Brigitte zu lesen, kann man vielleicht auch was Sinnvolles machen und sich im Internet weiterbilden. Und das ist halt mit Freifunk möglich, sehr kostengünstig. Gibt es auch schon bei einigen in Chemnitz. Der zweite Punkt, klar, man möchte die WLAN- oder auch LAN-Reichweite verlängern. Der Vortrag sagt ja in seiner Beschreibung, dass wir explizit auch auf Kabel eingehen. Also es geht ja nicht nur um drahtlose Verbindung, sondern allgemein, wie kann ich mein Netzwerk dynamisch erweitern, vergrößern, ohne dass ich irgendwie PGP verwenden muss oder statische Routen setze oder wie auch immer, sondern ich will einfach ein Gerät dazustellen und dann erweitert sich quasi mein Radius und auch an dieses Gerät kann ich dann wieder LAN anstecken und kann mir einfach die Reichweite dadurch vergrößern. Das ist eben mit Batman möglich, das schauen wir uns dann an. Dann der dritte Punkt ist für manche interessant, also ich erinnere mich da an Studentenzeiten, wenn dann Netzwerkkabel aus dem Fenster in die Wohnung des anderen gelegt wurden, um dort Sicherheitskopien zu backuppen. Und ja, wenn ich das über meine DSL-Leitung mache, über eine VPN-Verbindung, habe ich da nicht so viel Spaß, sondern da ziehe ich ein Kabel. Und warum soll ich dann vielleicht nicht gleich das über Freifunk machen? Weil dann habe ich einmal einen Mesh und das Freifunk, das Batman entscheidet dann selbstständig, wohin die Pakete gehen und merkt also, ah, der Nachbar, der ist ja gleich nebenan, dann schicke ich das doch mal direkt über den WLAN oder auch über den Kabellink. Und dann kann man da eben ja, unkompliziert sich mit dem Nachbar austauschen. Das gibt es auch an einigen Standorten, wo sich die Leute eben gut verstehen als Nachbarn, soll es ja noch geben. Und die nutzen das dann auch meistens in irgendwelchen Hausprojekten und zum Beispiel jetzt hier an der Zukunft oder wo dieses Schild steht, Zukunft, wer sich in Chemnitz auskennt, an der Leipziger Straße, das neue XK sozusagen, dort sind wir gerade dabei, ja, das Haus dort zu vernetzen für die Bewohner. Ja, und der letzte Punkt, das greift jetzt ein bisschen weiter, Vernetzung von Wohngebieten und Städten. Unsere Vision ist es natürlich, möglichst eine Flächendeckung zu erreichen, was mit WLAN physikalisch bedingt schwierig ist. Aber wir haben im Nordpark, falls das jemandem was sagt, das ist also hinterm Brühl, ist so eine ja, Wohnungsgenossenschaft, die Nordpark GmbH. Und die haben noch von einem anderen Projekt, was irgendwie gescheitert ist, Antennen auf dem Dach, die wir mit nutzen. Und dort spannen wir quasi ein Netz auf zwischen den Hausdächern und haben dann Kabel nach unten, um dort wieder Access Points zu betreiben und so weiter. Und vor allem auch die Grünflächen zu versorgen, weil dann halt die Leute, wenn sie eben draußen sind, abends quasi im Internet surfen können, wenn das Kind spielt. Und ja, das geht dann eben so weit, dass wir eben ja, ganz Chemnitz eigentlich damit erschließen wollen oder zumindest die interessanten Punkte erschließen wollen. Und das ist mal so ganz klein angefangen, eben von der privaten Wohnung bis hin zur Stadt, wie das Ganze dann mal skalieren könnte. Jetzt wollen wir ein kleines bisschen ins Technische gehen, aber es wird nicht zu technisch. Deswegen heißt der Vortrag auch WLAN Meshing für Einsteiger. Aber jeder weiß, was ein Switch ist und was der tut. Wir haben da irgendwie Clients, die haben MAC-Adressen und wir wollen den Clients, die auf der anderen Seite sind, was schicken. Und da sind aber blöderweise zwei Switches dazwischen. Und dann weiß jeder, Die MAC-Adressen werden entsprechend gelernt. Also der Switch weiß dann, an welchem Port dann welche MAC-Adresse zu finden ist und speichert die in seiner Tabelle. Und genauso macht das auch Batman. Denn Batman ist im Prinzip ein Switch. Das ist eigentlich die, oder baut einen Switch auf, einen virtuellen. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die man hier mitnehmen sollte, weil wir hier einfach eine Möglichkeit haben, völlig transparent unser LAN aufzubauen. Das heißt, wir haben eigentlich ein stadtweites LAN und wenn ich an der einen Ecke mit jemandem sprechen will und will zu dem hin, läuft das also völlig transparent eben durch diesen virtuellen Switch hindurch. Ich habe das hier versucht zu visualisieren. Es war also hier die Kreise dann entsprechend als WLAN-Station haben. Und man sieht jetzt auf der linken Seite, dass wir da irgendwie was hinzufügen müssen, um zu sagen, wo die Pakete hingehen. Wir haben hier in diesem kleinen orangen Kästchen das klassische OSI-Modell, beziehungsweise einen kleinen Ausschnitt davon. Und ich will also zum Beispiel eine Website aufrufen auf Port 80, das heißt, ich habe eine TCP-Verbindung und die basiert auf dem IPv4-Protokoll, könnte auch was anderes sein. Und unten drunter haben wir die klassische MAC-Schicht und das Ganze wird eingepackt in Batman und hat einen eigenen Ethernet-Type. Wenn man jetzt also sagt, man hat Batman-Traffic und will sich den im TCP-Dump anschauen, das hat bestimmt der Großteil von euch schon mal gemacht, dann würde man sehen, dass dort also ein eigener Ethernet-Type verwendet wird, nämlich diese Hexadezimal 4305 hier. Der ist nach meinem Kenntnisstand auch nicht offiziell registriert. Den hat Batman sich halt reserviert für sich selbst. wir sehen hier das Problem. Was heißt das Problem? Aber wir müssen aufpassen, weil dadurch, dass wir das nochmal einpacken, haben wir ein Overhead, weil wir natürlich Protokollinformationen hinzufügen müssen. Das heißt, dieses Paket, was mal 1500 Bytes groß war in einem Standard Ethernet Frame, wird dann 1528 Byte groß. Und das muss man beachten, wenn man solche Netze aufbaut. Da komme ich dann später auch nochmal zu, das sollten wir mal quasi im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, im Prinzip wollen wir eine transparente Wolke. Das heißt, der Franz möchte dem Klaus was mitteilen oder er möchte ins Internet. Und das Internet ist auch einfach nur eine IP-Adresse, die eben auf irgendeine MAC-Adresse resolved. Und wohin das geht, ist mir eigentlich erstmal egal, weil derjenige kann neben mir sitzen, kann aber auch am anderen Ende der Stadt sein. Batman muss quasi den Weg selbstständig finden. Für mich ist derjenige immer einen Hop entfernt, weil wir hatten ja gesagt, Batman baut einen großen Switch auf. Das heißt, wenn ich dort einen Trace Route machen würde, also sozusagen auf Layer 3 die IP-Pakete verfolge, würde ich da sehen, derjenige ist immer genau einen Hop von mir entfernt, weil es eben ein Switch ist. Wenn ich mit den Batman-Tools schauen würde, da gibt es auch eine Implementierung, Trace Route heißt die, da kann ich dann sagen, okay, zeig mir doch mal, wohin die MAC-Adresse wirklich läuft. Da würde ich dann sehen, okay, der geht über die in die Hops. Ist natürlich fürs Debugging wichtig, sonst wüsste ich überhaupt nicht, wo meine Pakete eigentlich langlaufen. Dann kommen wir mal zum Roaming. Wir hatten ja am Anfang angesprochen OLSR, was wahrscheinlich einige von euch auch kennen. Das Problem ist dort, um Teil des Meshs zu werden, muss ich die Software installieren. Das heißt also, ich habe irgendwie Ad-Hoc-Netzwerke und möchte da dran teilnehmen und das Routing mitmachen, auf Layer 3 wohlgemerkt bei OLSR. Dann muss ich da eine Software installieren, damit dann ich da per HNA announcen kann, dass ich jetzt da bin und die Pakete forwarden kann und so weiter. Und jeder kann sich's vorstellen, derjenige, der am Hauptbahnhof irgendwie mal seine Mails checken will, oder in einem Restaurant mal schnell ins WLAN will, vielleicht noch mit einem iPhone, da wird da nie OLSR installiert bekommen. Und es ist halt ein Problem. Und das ist einfach eine Hürde, die dazu führt, dass weit weniger Menschen das Netz nutzen würden. Dann haben wir hier eben den Vorteil bei Batman, das Roaming funktioniert einfach, weil es einfach Teil des Konzepts ist. Das heißt, ich habe eine MAC-Adresse und wenn ich diese MAC-Adresse irgendwie umziehe, weil ich den Router wechsle, weil ich eben gerade die Straße entlang laufe, dann wird der nächste Router sagen, ich habe jetzt diese MAC-Adresse mit seinem Announcement und dann ist die quasi bei ihm. Und das funktioniert immer wieder, läuft eben umher und die MAC-Adresse wird immer wieder umgezogen und alles, was im Protokollstapel darüber liegt, wird mit umgezogen. Und das hat eigentlich den entscheidenden Vorteil gegenüber OLSR. Ich kann nämlich Streaming nahezu unterbrechungsfrei durchführen, bis hin zur VoIP-Telefonie. Was bei VoIP-Telefonie hat man natürlich noch ein paar Seiteneffekte, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man das mal, ich sage jetzt mal, unter Laborbedingungen zu Hause ausprobiert, also zwei Stockwerke und jeden einen Router und man läuft runter, hat man eine kurze Unterbrechung und dann kann man weiter telefonieren. Das haben wir selber schon ausprobiert, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man natürlich noch andere Seiteneffekte hat, mag das trotzdem nicht funktionieren, aber Batman an sich ist dazu in der Lage. So, jetzt schauen wir uns das mal an, ein bisschen praktischer. OpenWRT ist sicher vielen ein Begriff. Wir von Freifunk Chemnitz setzen eigentlich nur OpenWRT ein, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und hier haben wir auch mal so einen Router, wie wir sie an unsere Privatpersonen, auch Kunden quasi rausgeben. Das sind also hier TP-Link-Router, verschiedenste Modelle. Die werden von uns fertig eingerichtet, bekommen dann ihren Aufkleber und sind damit offiziell Freifunk-Router. Und die können sich dann die Leute hinstellen. Und wie man dazu kommt, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Zunächst braucht man eben OpenWRT. Und dort hat man ein Paket, das nennt sich KMOD Batman ADV, wie es auch hier steht. Das ist also ein Kernel-Paket. Und das kann man einfach über das Build-Root auswählen. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn man sich sein OpenWRT selbst zusammenbaut. Oder man benutzt eben ein fertiges OpenWRT, da kann man das Paket auch dann nachinstallieren, wenn man genug Platz hat auf dem Router. Und da gibt es ein bisschen was man einstellen kann. Das habe ich hier mal aufgelistet. Das sind alle mir bekannten Optionen, die es jetzt im Moment gibt. Da haben wir zum einen mal das Verbose Debug Logging. Da brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Das ist eben, da kann man ein bisschen mehr Logging-Output produzieren, um vielleicht zu debuggen. Dann die Bridge Loop Avoidance. Die ist relativ wichtig, wenn man viele Router auf einem Haufen hat oder wenn man über Kabel peert und über WLAN peert, dass man da also nicht anfängt, irgendwie Schleifen zu bauen. Dafür gibt es die Bridge Loop Avoidance, die kann man mit reinkompilieren und dann einfach mit einem Flag sozusagen einschalten und dann sieht man auch im D-Message, wenn das entsprechend Verbose ist, schreibt dann Batman auch rein, dass er jetzt eben die Bridge Loop Avoidance eingeschaltet hat. Und das kann man dann auch sehen, dass dort er im Log sagt, okay, ich habe hier eine Adresse, die irgendwie mir selbst gehört und verhindert damit, dass wir sinnlos Routing-Traffic im Kreis schicken. Dann die Distributed ARP Table ist eine Tabelle von MAC-Adressen. Und wenn man das einschaltet, dann wird eben die ARP-Tabelle auf die anderen Nodes verteilt und es gibt dort auch einen Timeout. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch das ist. Ich glaube, es liegt irgendwie im Minutenbereich. Und wenn der Client einmal dort war, bleibt er auch eine Weile sozusagen an dem Router. Dann haben wir Network Coding. Das ist ein Mechanismus, da kann man verhindern, dass Dinge zweimal gesendet werden, wenn jemand Repeater in der Mitte ist. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Da unten habe ich deshalb nochmal einen Link, wo ihr das Batman downloaden könnt. Und da gibt es auch nochmal einen Link, der die Optionen erklärt. Da kann man sich das, da gibt es auch ein schönes Bildchen dazu. Wenn das jemanden interessiert in der Tiefe, kann man sich das mal anschauen. Und das wichtigste Paket, was hier im Userland installiert wird, ist das fettmarkierte, nämlich das BATCDL. Das ist ein Paket, im User Space, wo man dem Kernel-Modul gewisse Dinge mitteilen kann. Zum Beispiel schalte Bridge Loop Avoidant an und aus, füge Interface hinzu, nehme sie wieder weg und tue diverseste Dinge. Da kann man sich die Hilfe mal anschauen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich komme dann auch noch auf ein paar Möglichkeiten. Wir wollen uns jetzt aber erstmal anschauen, wie man grundsätzlich sowas aufbaut. Jeder von euch weiß, was eine Linux Bridge ist. Die haben wir jetzt hier mal ganz groß außenrum. Die heißt bei uns BRLAN und die hat eine IP-Adresse und ein Netz, was wir hier ganz unten sehen. Und in dieser Bridge haben wir wiederum zwei Interfaces, nämlich einmal das WLAN 0. Das ist also sozusagen unser Access Point WLAN, mit dem sich dann Clients verbinden können. Und dann haben wir das BAT 0. Und das BAT 0 ist das Batman-Interface. Das kommt, sobald ich das Kernel-Modul lade und ein Interface zuweise. Dann erscheint das und dann kann ich das in die Bridge reintun. Und dann habe ich quasi BAT 0 und WLAN 0 in meiner Bridge. Und diese Bridge hat diese IP-Adresse. Das ist erstmal so der Grundaufbau. Und dann muss ich natürlich noch sagen, okay, wo will ich denn jetzt meshen? Und da muss ich dem BAT 0 noch Interface hinzufügen, auf denen Batman gesprochen werden soll. Und das sind bei uns jetzt hier WLAN 01, das ist also noch ein zweites WLAN neben dem WLAN 0, das ist im Ad-Hoc-Modus geschaltet. Und dann haben wir noch ein ETA 1, was hier die LAN-Ports wären bei diesem Fall. Das heißt, ich habe jetzt hier Batman-Traffic, Batman-Pakete, Batman-OGMs auf meinem Ad-Hoc-WLAN und auf meinen LAN-Ports. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, ich habe einen zweiten Router, der genauso konfiguriert ist und dann machen beide einen Ad-Hoc-WLAN auf, können über Batman sich verständigen. Oder ich stecke an beide in den LAN-Ports ein Kabel, können sich genauso verständigen in diesem Setup. Genau. Das eine ist eine Infrastructure und das andere ist ein Ad-Hoc. Da muss man ein bisschen. Nee, das kommt ein bisschen darauf an, welche Hardware man da verwendet, ob das die Hardware kann oder nicht. Wir haben ATH 9K im Einsatz auf diesen Geräten, wie hier vorne eins steht. Da funktioniert das problemlos. Wenn man jetzt zum Beispiel das auf älteren Geräten macht, wie zum Beispiel dem WRT 54G, der ja lange Zeit mal verbreitet war, da ist das nicht möglich bei den Broadcoms. So, dann schauen wir uns jetzt mal kurz die Interface-Konfiguration im Detail an. Also wie gesagt, erstmal müssen wir das Kernel-Modul laden, damit wir überhaupt einen BAT 0 bekommen. Dann müssen wir es in die Bridge reinhängen. Deswegen habe ich hier nochmal die Bridge-Konfiguration. Ihr könnt euch ja am Nachgang die Folien anschauen und das vielleicht mal quasi zu Hause ausprobieren. Und im BATCTLIF, was die Abkürzung für Interface ist, kann man hier sehen, okay, da haben wir ETH 1 und ETH 01 auf Active. Das ist jetzt ja auch wirklich ein, ich sag mal, Real-World-Szenario, also das ist einfach aus unseren Routern rauskopiert, so ist es halt tatsächlich konfiguriert. Und hier unten sehen wir nochmal die Bridge, die, wie gesagt, hier auf diesem Interface entsprechend die IP-Adresse hat und die IP, die dort konfiguriert ist und das Netz ist dann sozusagen mein Switch. Also das ist das Netz, dieses Slash 16, in dem ich mich bewege. Und was hier noch entscheidend ist, deswegen habe ich es auch nochmal fett markiert, die MTU ist 1500, weil wir natürlich davon ausgehen müssen, dass wir 1500 Byte große Pakete bekommen, nämlich vom Kabel oder auch vom WLAN. Und die will ich ja in der Bridge verarbeiten. Was dann wichtig ist, dieser MTU 1500 wird das Offset hinzugefügt an Bytes, die ich brauche, um mein Netzwerk zu koordinieren, also der Batman-Overhead. Und dann steigt die Zahl der Bytes auf 1528. Und dann muss man sagen, wenn ich damit weiterarbeiten möchte, muss irgendjemand fragmentieren. Entweder ich habe die Möglichkeit zu sagen, Batman fragmentiert, das heißt, Batman kann selbstständig sagen, wenn ich die Fragment-Option auf 1 setze, sagt das, okay, ich habe hier ein Paket, das ist zu groß, dann schicke ich da weniger. Oder man lagert das Problem aus und sagt dann eben, ich setze mein Ad-Hoc-Netzwerk auf 1528 Byte MTU. Oder wenn ich VPN-Links dahinter noch habe, geht das natürlich nicht so schön. Da muss ich dann sagen, okay, wenn ich jetzt einen OpenVPN habe oder einen VTune oder Tink oder was auch immer, muss ich dann dafür sorgen, dass eben die VPN-Software fragmentiert. Aus meiner persönlichen Erfahrungen würde ich jedem raten, das Fragmentieren Batman zu überlassen, weil das einfach am besten funktioniert. Bei OpenVPN gibt es da diverse Implementierungsprobleme, die dann die MTU teilweise kaputt machen. Und da hat man dann lustige Effekte. Zum Beispiel hatten wir neulich mal festgestellt, wenn man ein SSL-Paket hat, hat man ja, also man hat ein TCP-Paket, das hat eine bestimmte Größe, das will ich verschlüsseln, dann kommt da eben SSL oben drauf und das schicke ich dann los und alle SSL-Pakete setzen ja per Default das Do Not Fragment Flag, weil eben die Krypto nicht fragmentiert werden soll auf dem Netz und das führt dann dazu, dass die Pakete zu groß werden und wenn dann die Fragmentierung nicht 1A funktioniert, geht das Paket halt ins Nirvana und dann kann ich zum Beispiel keine SSL-Seiten aufrufen. Das sind so kleine Seiteneffekte, die dann dadurch entstehen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Deswegen sollte man in der realen Welt sozusagen Batman die Fragmentierung lieber überlassen. Das kannst du auch machen, aber dann musst du ja trotzdem fragmentieren. Da müsstest du ja beim Client die MTU setzen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen wollen, ehrlich gesagt. Also ich muss hier zugeben, ich habe hier ein Apple-Gerät stehen und ich weiß, dass das das nicht tun würde. ich hoffe, ihr habt oder einige von euch haben es schon ausprobiert, hier Freifunk auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir wollen keine Konkurrenz zum bestehenden WLAN bilden. Ich habe aber gehört, dass es wohl teilweise sogar oder recht gut funktioniert, sagen wir mal so. Und wir senden auf diesen beiden Kanälen hier 2,4 und 5 GHz, entsprechend 11 und 36, haben IPv4 und IPv6 aktiv. Und wir haben jetzt hier 3 Access Points stehen, jetzt sogar 4, weil ich jetzt hier mal noch einen aufgestellt habe, um euch zu zeigen, dass das Roaming funktioniert, weil wenn ihr euch jetzt hier verbindet, ihr seht, hier ist kein LAN-Kabel dran. Das heißt, der Router peert dann quasi mit den anderen vorhandenen Routern über seinen Ad-Hoc Netzwerk. So, dann schauen wir mal zur Skalierung. Die Nodes, die wir haben, sieht man hier mal visualisiert. Das ist mal an einem Abend einfach ein Screenshot. Also das sieht auch jede Minute anders aus. Aber man sieht, da ist schon recht viel los. Wir haben also über 180 Router im Einsatz im Raum Chemnitz und in ein paar anderen Städten noch in Sachsen. Und wir haben da schon mit einer Menge zu tun, jetzt wo man sich Gedanken machen muss, ob quasi dieses Prinzip, dass ich alles per Broadcast regle, an seine Grenzen stößt. Da komme ich dann nochmal dazu. Im Moment ist es noch nicht der Fall, also wir haben es noch ganz gut im Griff. Haben ungefähr 7000 Sessions am Tag, das heißt also Leute, die sich mit unserem WLAN associaten und an die 12 Terabyte Traffic im Monat, die da so durchfließen. Ich glaube, mittlerweile sind es auch deutlich mehr. Die Zahl ist etwas alt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 500 Router, dann sprechen die sich ja ständig gegenseitig ab, wobei man bei Batman den Vorteil hat, dass es dass nicht alle alles wissen, sondern dass jeder weiß, wo er zum nächsten hinkommt. Das sind ja diese zwei Welten, die es da gibt bei Routing-Protokollen. Und trotzdem haben wir das Problem, dass das irgendwann nicht mehr skaliert. Das heißt, man muss sagen, okay, wir müssen segmentieren, zum Beispiel durch Routing. Das heißt, wir haben zwei Netzbereiche, die für sich Batman sprechen. Und wenn der eine in den anderen möchte, muss man eben ein Routing-Protokoll dazwischen schalten wie PGP oder OSPF. Und dann halt sagen, okay, wenn du jetzt da hin möchtest, dann musst du eben den Weg über diese Route wählen. Das kann man machen. Hat natürlich den Nachteil, es ist keine einheitliche Broadcast-Domain mehr. Also wenn ich jetzt Dinge im Netz announce, wie zum Beispiel mein File-Server für irgendwelche Sachen, dann sehen die anderen das natürlich nicht. Das Border Gateway Advertisement ist was auf der Wiki-Seite von Batman diskutiert wird. Da habe ich hier unten mal den Link noch. Da kann man mal draufschauen. Das alles noch so ein bisschen in der Diskussion, aber die Idee ist dort eben zu sagen, man hat dort die Möglichkeit, nicht voll zu vermaschen, aber man hat eben zwei getrennte Meshes und kann dann trotzdem noch auf Layer 2 sich sozusagen dort absprechen. Da habe ich dann auch eine kleine Grafik noch. Und man kann natürlich auch einfach dafür sorgen, dass nicht so viel Broadcast entsteht. Jeder weiß, dass wenn man eine Windows-Maschine ans Netz bringt, muss die erstmal jedem Hallo sagen. Und wenn das sehr viele Windows-Maschinen tun, dann sagen da sehr viele Hallo und das schaukelt sich dann hoch. Genauso auch bei Apple, Bonjour und andere Dinge. Bei Linux gibt es das ja auch oder der MDNS und so weiter. Das sind eben diese typischen Protokolle, die man aber recht wirksam auch bekämpfen kann, wenn man ja weiß, wo die unterwegs sind.
Hallo? Okay. Also es geht darum, wenn sich extrem viele Hosts versuchen, an so einen Access Point anzumelden. Der Router hat ja auch begrenzten Speicherplatz. Also da sind wir dann schon beim Flooding. Wie würde sich da das System verhalten? Ich meine, wenn mein Speicher voll wird, einfach abgeschnitten oder?
Also du hast ja auf der 802.11-Ebene eine begrenzte Anzahl von Clients, die du aufnehmen kannst. Also ich meine, das WLAN funktioniert ja so, du hast irgendwie einen Zeitslot und den können sich halt N Leute teilen. Ne? Und wenn der aufgebraucht ist, wie bitte? Ich würde jetzt mal so irgendwas zwischen 30 und 50 sagen. Also das kommt auch ein bisschen drauf an, aber wenn man solche Mengen an Nutzern hat, kann man ja auch einen zweiten Access Point aufstellen, ne? Und dann verteilt sich das. Das machen wir ja auch. Wenn wir halt zum Beispiel, unsere neueste Installation ist im Mama Joe's und wenn da halt sehr viele Leute sind, dann haben wir halt dort mehr Router und das verteilt sich eigentlich dann auch. Also das kann man durch sowas Einfaches dann relativ gut lösen. Aber du hast natürlich recht, wenn der Router voll ist, ist er voll. Das ist aber kein Batman-Problem, sondern das ist eben ein WLAN-Problem. So, hier haben wir nochmal ganz kurz die angesprochene Verdrahtung von zwei Wolken. Also wir haben hier rechts und links eine Wolke und die sprechen beide Batman und dann haben wir irgendwas dazwischen, was sich vielleicht mal in Batman implementiert wird. Wie gesagt, auf der Wiki-Seite wurde es diskutiert. Ich weiß nicht, wie weit da die Entwicklung ist. Wie gesagt, wir haben Batman-Entwickler anwesend, also vielleicht können die was dazu sagen. Für unsere Zwecke ist es jetzt auch erstmal nicht wichtig, weil wir noch unter dieser kritischen Masse sind und wahrscheinlich im Zweifelsfall dann auch auf Routing zurückgreifen würden. Hier ist mal noch ein kleiner Ausschnitt von Freifunk Chemnitz. Also jeder dieser Kreise ist ein WLAN-Spot. Wie gesagt, wir haben 180 insgesamt. Jetzt ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Da unten ist auch der Link zur Karte und auf unserer Homepage kann man auch suchen. Also man kann seine Adresse eingeben und schauen, ob es in der Nähe Freifunk gibt. Und ja, also wir hoffen natürlich, dass auch die Stadt Chemnitz das Potenzial wahrnimmt. Wir hatten auch schon mal einen Antrag gestellt über die grüne Fraktion. Da wurde dann gesagt, naja, die Nachbarn könnten sich ja von den Antennen gestört fühlen. Das sind halt Leute, die noch nie einen WLAN-Router gesehen haben, wahrscheinlich. Das ist ein bisschen schade. da sind wir aber auf jeden Fall dran. Der Lübecker Stadtrat hat es schon vorgemacht. Dort wurde beschlossen, dass alle öffentlichen Gebäude für Freifunk genutzt werden dürfen. Dort können die Leute also ihre Antennen auf allen öffentlichen oder allen Gebäuden in öffentlicher Hand installieren. So, die Einstellungen und das Feintuning. Das sind jetzt nur mal ein paar wenige Punkte, weil man da sehr in die Tiefe gehen kann, wenn man möchte. Ich will nur mal kurz einen Einblick geben. Es gibt einen sogenannten Gateway-Mode. Man kann also sagen, wenn man DHCP-Server im Netz hat, möchte ich die markieren, dass das DHCP-Server sind. Weil, wenn man einen großen Switch hat, ist ja klar, jeder kann da DHCP-Server spielen und das geht ganz schnell, gibt ganz schnell Chaos und Verderben und deswegen kann man dann sagen, okay, folgende Router sind oder folgende Server in diesem Mesh sind DHCP-Server und Batman sagt dann selbstständig, wenn ein DHCP-Request kommt von dem Client, wird er schon per se nur an diese Nodes geleitet, die diesen Status Gateway haben. Das ist also eine ganz nette Sache, um da ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen Ordnung reinzubringen. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, da Dinge zu tun, das wisst ihr am besten. Der zweite Punkt, die WIS-Daten. Also man kann hier wunderschön visualisieren, was in meinem Netz gerade passiert. Man bekommt über Batman also Informationen über die Knoten, die da rauskommen und welche Beziehungen die zueinander haben, welche MAC-Adressen, wie da die Link-Quality ist und so weiter und kann dann sich das in DOT oder im JSON-Format ausgeben lassen. Und da gibt es ja diverseste Tools, mit denen man sich das dann hübsch aufbereiten kann. Die MTU-Probleme oder MTU-Herausforderungen hatte ich ja schon angesprochen. Da muss man, wie gesagt, aufpassen, wenn man da VPN-Links und verschiedene Medien noch ins Spiel bringt, dass man da die Package-Size nicht kaputt macht. Und der letzte Punkt, Alfred. Ich weiß nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat. Ich musste erst gucken, was dahinter steckt. Alfred ist ein Tool, da kann man sozusagen Daten über das Mesh-Netzwerk schicken. Also man kann halt sagen, ich will jetzt irgendwie die News posten oder das Wetter posten und dann kann man das quasi auf den Nodes verteilen. Wird auch in maßgeblicher Weise von den Batman-Entwicklern mit vorangetrieben. So, dann schauen wir noch mal kurz, wie wir das alles zusammen basteln. Hier unten fangen wir unten an. Wir haben also hier die Mesh, das Mesh 0, das ist eben unsere Bridge. Ob die nur Mesh 0 oder BALAN heißt, ist erstmal egal. Da haben wir eben unser Batman drin und unsere Clients, die jetzt hier per VTune, also das ist unser VPN-Tool, angebunden werden. Und darüber wird Batman gesprochen. Und dann haben wir noch einen zweiten Server, der das gleiche Setup hat. Und das Ziel ist es jetzt eben, das zu einem großen Netz zu machen. Weil wir können ja nicht sagen, wir haben irgendwie einen Uplink-Server für alles. Weil wenn uns der wegfliegt, dann ist halt das Netz tot und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen haben wir da vier Stück und die Router verbinden sich eben Round-Robin-mäßig zu einem Uplink und die Uplinks sind untereinander nach diesem Prinzip hier verbunden. Was eben dazu führt, dass wir auch über OpenVPN dann Batman sprechen und das alles ein Netz ist. Und wenn jetzt ein Server ausfällt, dann merken die Router das und verbinden sich zu einem anderen Uplink-Server, der noch aktiv ist. Das hier ist mal ein, ja, es ist nicht ganz vollständig, aber es sind ein paar unserer Server, die wir betreiben. Die sind jetzt hier per PGP miteinander auch noch verbunden, das sollen diese Linien darstellen. Und dann gibt es eben Server, die haben Internet und dann sagen die eben per PGP, hier ist das Default Gateway und da gibt es, wie gesagt, mehrere davon. Und wenn einer ausfällt, dann ist das Internet eben an einem anderen Server verfügbar. Und genauso gut haben wir auch noch Server, die zum Beispiel ins Intercity VPN peeren. Das ist also so ein VPN, mit dem sich die Freifunk-Communities verbinden. Oder auch ins DN42 oder ins CAS VPN oder diverse andere Dark- und White-Nets, zu denen wir da quasi unsere Routing-Informationen austauschen. So, und jetzt wollen wir hier nochmal kurz drauf schauen. Das interessiert meistens die Leute, die sich sowas zu Hause aufstellen, nämlich die Services. Freifunk bietet die Möglichkeit, Dienste zu nutzen, die in Deutschland auf dem normalen Wege sozusagen nicht verfügbar sind. Das heißt also, man kann in unserem Netz, ohne dass man da technisches Verständnis haben muss oder irgendwas konfigurieren muss, kann man diese Dienste nutzen. Zum Beispiel Grooveshark, das ist so eine Art Spotify, nur eben kostenlos, genauso wie auch YouTube. Jeder kennt das, die Meldungen in deinem Land nicht verfügbar und so weiter. BBC, AMC, Netflix, das sind also alles Sachen, die eben nur in dem entsprechenden Land funktionieren. Und wenn man das bei uns aufruft, dann funktioniert das trotzdem. Man kennt es ja, dass man da irgendwelche Proxy-Server einträgt und so weiter, aber das ist meistens geschwindigkeitstechnisch nicht so berauschend und deswegen haben wir einfach da ein richtiges Routing dahinter, wo wir einfach von vornherein sagen, wenn du zu Grooveshark willst, schicken wir die IP-Adresse gleich nach Frankreich zum Beispiel. Genau, so, dann war es das eigentlich auch schon als Übersicht. Unsere Unterstützer, die uns, sind zwei Chemnitzer Unternehmen, der Varia Store und die Chemedia AG, die sind uns da recht wohlgesonnen. Also die Chemedia lässt uns ab und zu mal eine Hardware-Spende zukommen und lässt uns auf diverse Häuser Antennen installieren. Und der Varia Store ist so der größte Shop in Deutschland, was Netzwerk und WLAN-Hardware betrifft. Und bei dem haben wir auch ein bisschen Rabatt auf unsere Freifunkbestellungen. Und ja, den möchte ich da auf jeden Fall auch nochmal danken. Und euch natürlich fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Es gibt sicherlich Fragen. Da hat schon jemand, jawohl, ich komme.
Ich habe das Alfred noch nicht ganz verstanden. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Das Alfred. Ja, das Alfred ist ein Tool, hat jetzt mit Batman erstmal nichts zu tun, aber man kann es nutzen, um über Batman Informationen in die Welt zu tragen. Also du kannst in deinem Batman-Mesh quasi Informationen weitergeben und wenn dann die anderen auch Alfred installiert haben, dann bekommen die eben so eine Art, ich sage jetzt mal, Paging vielleicht. Lässt sich damit am besten beschreiben.
Also nicht gespeichert, sondern instant.
Genau, also es geht hier wirklich nur um eine Art Broadcast. Genau, das ist ein Netzwerktool.
Warum habt ihr das nicht wie so ein AS-Point aufgebaut?
Wie bitte? Akustisch?
Warum habt ihr das nicht wie so ein AS-Point aufgebaut?
Wie meinst du das jetzt?
Ich habe gerade gesehen, dass ihr mit DN42 zusammenarbeitet.
Ja.
Das ist im Endeffekt ein virtueller AS-Point, wie ein virtueller Provider.
Also das DN42 ist erstmal ein dezentrales Netzwerk. Da gibt es ganz viele AS-Nummern. Also jeder, der da mitmacht, hat eigentlich seine eigene ASN. Und da sagt man dann, ich habe jetzt hier dieses Netz und das announced du mit PGP. Und wenn dann jemand anders sagt, okay, ich bin bereit, mit dir zu peeren, so läuft das ja eigentlich ab, dezentral und auf freundschaftlicher Ebene sozusagen, dann setzt er mit denen einen Link auf über OpenVPN oder was auch immer und dann sagen die, okay, wir sprechen PGP oder auch was anderes und tauschen uns Routen aus über diese ASN-Nummern. Also DN42 ist nach außen nicht wie ein großer Switch, das setzt eben auf Layer 3 Routing, das ist alles IP-Routing in DN42. Da spricht man PGP und solche Sachen.
Okay, gibt es weitere Fragen? Nochmal.
Wie skalierbar ist eigentlich Batman? Ich bin jetzt doch noch recht neu, aber wie groß kann sowas werden?
Also ich hatte es ja kurz angesprochen, man kommt einfach naturgemäß an eine Grenze, wo diese, es ist alles eine große Wolke-Sache, nicht mehr funktioniert, weil einfach zu viele Clients dran teilnehmen und auch zu viele Nodes sich Routing-Informationen absprechen und man stößt da an eine Grenze von, ich sag mal, so zwischen 300 und 500 Nodes, wo man dann langsam darüber nachdenken müsste, das irgendwie zu segmentieren. Ob nun mit dieser angesprochenen Variante, das quasi in zwei Wolken zu teilen und dann sich auszutauschen oder ob man gleich sagt, das sind zwei komplett verschiedene IP-Netze und wenn ich von dem einen in das andere möchte, sage ich einfach, ich spreche halt PGP dazwischen und sage halt, wenn der Client in dieses Netz möchte, gibt es dann eben den definierten Punkt, wo die Routen ausgetauscht werden.
Jo, dann nochmal herzlichen Dank für den interessanten Vortrag und dann geht es hier um 5 weiter mit dem Vortrag noch über OpenVPN.
Danke.